Jerusalem, die heiligste Stadt in der ganzen Welt. Sie hat eine unglaubliche spirituelle Bedeutung für die Juden, Christen und Muslime. Es ist der Ort der Klagemauer, das letzte Abendmahl und Mohammeds Auffahrt in den Himmel. Hier gibt es über 1000 Synagogen, 100 Kirchen und 70 Moscheen. Jerusalem bedeutet Stadt des Friedens. Aber selbst mit all diesen religiösen Gebäuden und den Millionen von Pilgern, die sie besuchen und anbeten, war die Stadt über die Jahrhunderte hinweg ein Ort der Gewalt und des Aufruhrs. Während seiner langen Geschichte wurde Jerusalem 52 Mal erobert und 44 Mal zurückerobert, 23 Mal belagert und 2 Mal zerstört. Eine dieser intensiven Perioden von Spannung und Aufruhr brachten die Kreuzzüge mit sich. Sie waren im Mittelalter eine Reihe von Religionskriegen zwischen den Arabern, die Jerusalem kontrollierten, und europäischen Armeen. Kreuzfahrer eroberten Jerusalem im Jahr 1099. Sie wollten sicherstellen, dass ihre Stadt sicher für christliche Pilger ist. Während der 100 Jahre, in denen sie Jerusalem kontrollierten, begannen christliche Siedler aus dem Westen mit dem Wiederaufbau der Heiligtümer und Kirchen, die mit dem Leben Christi verbunden waren. Eines der schönsten aller Kreuzfahrerbauten ist die Sant'Anna-Kirche, die im Jahr 1140 erbaut wurde. Etwas Unglaubliches geschah auf dem Gelände dieser Kirche, das mich überzeugte, dass Frieden in diesem unruhigen Land erreicht werden kann. Und das nicht nur international und religiös, sondern auch persönlich. Genau hier fand ein Mann das Geheimnis des wahren Friedens. Er fand den wahren Sinn und Zweck seines Lebens. Seine Geschichte wird dich ermutigen und inspirieren. Die Sant'Anna-Kirche ist die charakteristischste und am besten erhaltene Kreuzfahrerkirche in Jerusalem. Sie markiert einen traditionellen Standort des Hauses von Jesu Großeltern mütterlicherseits, Anna und Joachim, und der Geburtsort seiner Mutter Maria. Sie befindet sich nördlich des Tempelbergs, etwa 50 Meter innerhalb des St. Stephans oder Löwentor, in der östlichen Mauer der Altstadt von Jerusalem. Früher nannte man es das Schafstor, denn hier wurden die Schafe in den Tempel gebracht, um geopfert zu werden. Die Kirche steht in einem Innenhof mit Bäumen, Sträuchern und Blumen. Ihre Ruhe und Beschaulichkeit kontrastiert mit den belebten Straßen und Gassen des muslimischen Viertels draußen. Die Sant'Anna-Kirche wurde 1140 von den Kreuzrittern erbaut. Die starken Linien und dicken Mauern verleihen der Kirche ein festungsartiges Aussehen und sie ist berühmt für die Akustik in der Kapelle. Sie wurde über einer Höhle gebaut, von der die Kreuzfahrer glaubten, dass Maria, die Mutter von Jesus, dort geboren wurde. Anders als andere Kirchen in Jerusalem wurde die Sant'Annas-Kirche nicht zerstört, nachdem die Muslime die Stadt im Jahr 1189 erobert haben. Stattdessen wurde sie durch den Sultan Saladin zu einer islamischen Rechtsschule. Sein Name erscheint heute noch über dem Haupteingang in der arabischen Inschrift. Nach 2 Jahrhunderten wurde das Gebäude aufgegeben. Am Ende des Krimkrieges zwischen dem Osmanisch-Türkischen Reich und Russland übergab der türkische Sultan die Städte der französischen Regierung als Dank für ihre Hilfe während des Krieges. Der Kirchhof ist einer der traurigsten Orte der Welt. Auf dem Gelände entdeckten Archäologen Wasserbecken, die die Teiche von Bethesda sind. Diese Becken zogen Invaliden an, Blinde, Lahme und Gelähmte, die glaubten, dass das Wasser heilende Kräfte enthielt, wenn es aufgewühlt wurde. Aber in Wirklichkeit war es ein Ort der Verzweiflung für die Behinderten, die sich hier versammelten. Einer von ihnen, der hier schmachtete, war seit 38 Jahren ein Invalide. Er lag hier für eine lange Zeit und sah der Welt zu, wie sie vorbeizog, unfähig, an ihr teilzuhaben. Das Leben hatte jeglichen Sinn und Zweck verloren, und doch war er derselbe Mensch, der er immer gewesen war. Er hatte dieselben Talente, die gleichen Einsichten, aber sein Verstand konnte einfach seinen Körper nicht mehr zum Funktionieren bringen, und so war er dazu verdammt, ins Abseits zu geraten. Er hatte die Freiheit verloren, sich zu bewegen. Er hatte die Freiheit verloren, an den Aktivitäten des täglichen Lebens teilzunehmen. Das Schlimmste aber war, dass er all seine Hoffnung verloren hatte. Jedes bisschen Hoffnung, die er noch aufbringen konnte, hat er auf die falsche Sache gesetzt. Doch dann geschah etwas, das sein Leben für immer veränderte. Jerusalem befand sich mitten in eines seiner großen Feste. Eines, das Tausende von Pilgern aus ganz Israel zum gesamten Tempel der Stadt zog. Unter den Menschen, die sich auf den Straßen im Tempelhof drängten, war auch Jesus. Er war dorthin gegangen, um wie jeder gläubige Jude an den alten Ritualen teilzunehmen. Aber an diesem besonderen Tag suchte er nach einer Pause von all den aufwendigen Zeremonien. Es war der hohe Sabbat, voller Pomp und Prunk. Und Jesus machte einen Spaziergang, um etwas frische Luft zu schnappen. Er wollte auch wegkommen von den Priestern und Schriftgelehrten, die ihn ständig herausforderten und immer versuchten, mit irgendwelchen Fangfragen ihm eine Falle zu stellen. Jesus befand sich in ständigem Konflikt mit der legalistischen Religion seiner Zeit. Auf seinem Spaziergang wurde Jesus bald in eine andere Umgebung gezogen. Die Orte, wo die Armen und Bedrängten kauerten. Dieser Lehrer aus Galiläa fand sich hier in einer der dunkelsten und traurigsten Ecken Jerusalems, dem Teich von Bethesda. Er war dunkel, weil er menschliches Elend anzog. Er zog Menschen an, die gegen jede Hoffnung hoffen mussten. Jesus schritt durch die überdachten Kolonnaden um den von einer Quelle gespeisten Pool und sah sich um. Er schaute aufmerksam auf die menschlichen Wracks, die sich in der Nähe des Wassers aufhielten. Bleiche, von tödlichen Krankheiten geplagte Körper lagen auf schmutzigen Matten. Ihre Gesichter waren auf die bewegungslose Oberfläche dieses Pools gerichtet. Die Blinden hockten auf steinernen Treppen, bereit, beim ersten Geräusch von Wasser, das auf den Stein plätschert, zu springen. Die Verstümmelten streckten sich in einer Vielzahl von Positionen und versuchten, ihre guten Gliedmassen einsatzbereit zu halten. Und die Erbärmlichsten, die völlig Gelähmten, starrten hilflos die kalten Säulen hinauf. Jesus spürte, was diese Menschen fühlten. Er ahnte, wie es war, hier zu warten, Tag für Tag, und zu beobachten, wie die Sonne über den Himmel kriecht. Und er wollte sie heilen, genau dann, genau hier. Aber er merkte, dass das ein Problem verursachen würde. Ein so mächtiges Wunder an diesem Festtag in einem Jerusalem, das von Pilgern bevölkert ist, würde ihn in Konflikt mit den religiösen Führern bringen. Doch Jesu Blick blieb wegen einem bestimmten Fall, einen hoffnungslosen Fall. Ein Mann, der schon seit 38 Jahren invalide war. Er hatte dort gelegen und sah die Leute seit fast 4 Jahrzehnten kommen und gehen. Einst war er so stark und aktiv wie jeder andere Mann. Einst war er ein Teil des Lebens in Jerusalem. Er hätte arbeiten können, er hätte eine Familie gründen können, aber seine Krankheit verdammte ihn zu einem Leben am Rande der Gesellschaft. Er war kein Teil von nichts und niemandem mehr. Er musste einfach da liegen, während das Leben an ihm vorbeizog. Als Jesus in dieses graue, grimmige Gesicht blickte, fühlte er, dass er nur noch ein Wunder vollbringen musste. Er musste versuchen, diesen Mann aus seinem Elend zu retten. Hast du dich jemals am Rande der Gesellschaft gefangen gefühlt? Du warst wahrscheinlich nicht seit 38 Jahren gelähmt wie dieser Mann am Teich von Bethesda, aber viele von uns gehen durch schwere Zeiten in unserem Leben, wenn wir uns ausgegrenzt fühlen. Wenn wir das Gefühl haben, das Leben zieht an uns vorbei und wir nichts dagegen tun können. Vielleicht ist es eine chronische Krankheit, etwas, das immer und immer wieder zurückkehrt. Du hast alle möglichen Mittelchen ausprobiert, aber nichts scheint zu funktionieren. Du wurdest schon so oft enttäuscht. Aber gerade wenn du anfängst zu fühlen, dass die Krankheit vielleicht unter Kontrolle ist, flackert sie wieder auf und legt dich flach. Vielleicht erholst du dich gerade von einer Scheidung oder dem Verlust eines geliebten Menschen. Du hast etwas Wertvolles verloren und die Auflösung dieser Beziehung scheint deine ganze Welt zu zerbrechen. Du schleppst dich durch jeden Tag. Du gehst den Dingen nach, aber fühlst dich unbeteiligt. Du bist nicht wirklich ein Teil des Lebens um dich herum. Vielleicht hast du gerade einen Job verloren. Du versuchst verzweifelt etwas Neues zu finden, aber du triffst immer wieder auf verschlossene Türen. Die Dinge scheitern und du beobachtest all die anderen Leute, die sich morgens auf dem Weg zur Arbeit machen. All die anderen Menschen sind mit ihrer Routine beschäftigt und du fühlst dich schrecklich ausgegrenzt. Das Leben zieht an dir vorbei. Dieser gelähmte Mann am Teich Bethesda steht für das Leid der Menschen, die im Abseits stehen. Er verkörperte ihre ganze Frustration. Er schaute jeden Tag auf seine Gliedmaßen hinunter. Er sah, dass alles da war und doch funktionierte nichts. Er wollte sich nicht einfach an diese Situation anpassen. Er wollte nicht einfach nur zurechtkommen. Er wollte wieder in Bewegung kommen. Diesem Bedürfnis wollte Jesus entgegenkommen, als er sich dem Mann näherte, der auf seiner schmutzigen Matte lag, hier am Teich von Bethesda. Aber der große Arzt stand vor einem Problem. Das Problem war der Glaube dieses Mannes. Das stimmt, das Problem war sein Glaube. Und warum? Er hat in die falsche Richtung geschaut. Als Jesus auf ihn zuging und gnädig fragte, willst du gesund gemacht werden? Das ist die Antwort des Mannes in Johannes 5, Vers 7. Herr, ich habe keinen Mann, der mich in den Teich setzt, wenn das Wasser aufgewühlt ist, sondern wenn ich komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Dieser gelähmte Mann hatte seinen Glauben an denselben Aberglauben wie alle anderen, die an diesem Teich warteten. Es wurde gesagt, dass gelegentlich ein Engel vom Himmel herabkäme, um das Wasser hier aufzurühren. Und wer zuerst in den Pool stieg, wurde von der Krankheit, die er hatte, geheilt. Nun, ist es nicht ungewöhnlich, dass sich quellgespeiste Pools manchmal einfach durch die Wasserströmung aufblähen? Aber die verzweifelten Menschen hier in Bethesda glaubten oder versuchten zu glauben, dass ein Engel im Spiel war und dass Heilung eintreten würde, wenn sie in den Teich gingen, nachdem der Engel ihn aufgewühlt hatte. Dieser behinderte Mann verbrachte Stunden damit, auf die Oberfläche des Pools zu blicken. Einige andere Veteranen von Bethesda krochen nah ans Wasser heran. Sie krabbelten daneben, als die Brise nach Schafen roch. Der Schafgattermarkt lag ganz in der Nähe und sie stellten sich vor, dass eine Brise, die stark genug war, ihnen den stechenden Geruch der Tiere zu bringen, auch stark genug sein könnte, um den Engeln zu helfen, den Pool zu stören. Andere haben trainiert, ein schwaches Rumpeln im Untergrund wahrzunehmen, auf das gewöhnlich erhitztes Wasser folgte, das an die Oberfläche steigt. Tragischerweise haben sie alle in die falsche Richtung geschaut und Jesus sehnte sich danach, etwas dagegen zu tun. Weißt du, wenn wir auf der Strecke bleiben und das Leben seinen Sinn verliert, ist es leicht, in die falsche Richtung zu schauen. Es ist sehr leicht, unseren Glauben in die falsche Sache zu investieren. Wir wollen, dass das Problem sofort verschwindet. Wir wollen jetzt eine magische Lösung. Deshalb vergraben sich die Leute oft einfach in Alkohol oder Drogen. Sie finden einen Weg, um den Schmerz zu entkommen, aber sie suchen in der falschen Richtung nach Hilfe und setzen ihren Glauben in die falschen Dinge. Jesus hatte mit diesem Problem zu kämpfen. Er musste mit diesem fehlgeleiteten Glauben des Mannes umgehen. Jesus antwortete ihm also nicht so, wie er gehofft hatte. Er hatte eine Bitte in seiner Aussage versteckt. Ich habe niemanden, der mich in den Teich legt. Er hatte es geschafft, Bekannte zu überreden, ihn nach Bethesda zu bringen. Aber niemand wollte den ganzen Tag darauf warten, dass sich das Wasser bewegt. Vielleicht, nur vielleicht, würde dieser freundliche Fremde ihm zur richtigen Zeit einen Schubs geben. Das war alles, was er hoffen konnte, weil sein Glaube so sehr auf das magische Wasserbecken fixiert war. Aber Christus wollte, dass er woanders hinschaut. Er wollte, dass der Mann in sein Gesicht schaut, um eine Verbindung herzustellen. Er ging also nicht auf die Bitte des Mannes ein. Stattdessen gab er ihm einen scheinbar völlig lächerlichen Befehl. Steh auf, heb deine Matte auf und geh. Nun, Jesus hätte genauso gut die Steinsäulen hier im Teich auffordern können, im Kreis zu tanzen. Um nichts in der Welt konnte dieser Mann aufstehen und gehen. Er war seit 38 Jahren gelähmt, aber etwas ist passiert. Als dieser erschrockene Mann aufmerksam in das Gesicht von Jesus Christus blickte. Wer ist dieser Mann, fragte er sich, der solche Worte sprechen kann? Und plötzlich reagierten diese stummen Nervenenden und die verschrumpelten Gliedmaßen, als hätten sie ein eigenes Leben. Er wollte diesem unmöglichen Befehl gehorchen. Er kämpfte sich auf die Beine und plötzlich waren 38 Jahre Unbeweglichkeit verschwunden. Er war aus dem Abseits gerettet worden. Ich möchte, dass du einen Moment lang über das Problem nachdenkst, das dich an den Rand des Geschehens verdammt hat. Denk darüber nach, wie du reagierst, wenn du das Gefühl hast, dass das Leben an dir vorbeizieht. Denk darüber nach, wo du deinen Glauben setzt. Hast du in die richtige Richtung geschaut? Siehst du das Gesicht Gottes in dieser Richtung? Oder bist du besessen von einer schnellen Lösung, einer magischen Lösung, die einen Umweg um ihn herum bildet? Manchmal bleiben wir an der Seitenlinie stecken, weil wir uns festgefahren haben und auf die falsche Sache starren. Und was Christus zuallererst tun will, ist, uns in sein Gesicht schauen zu lassen. Bitte, sagt er zu all jenen, die sich vom Leben gelähmt fühlen, schaut zuerst auf mich. Der Verlust eines Jobs muss dich nicht ins Abseits verdammen. Chronische Krankheit muss dich nicht ins Abseits verdammen. Der Verlust eines geliebten Menschen muss dich nicht ins Abseits verdammen. Es gibt einen Ausweg. Aber alles beginnt mit dem Blick in die richtige Richtung. Erinnere dich daran, dass Christus dem gelähmten Mann nicht so antwortete, wie er es sich erhofft hatte. Stattdessen gab er ihm etwas viel Besseres. Und manchmal kommen unsere inbrünstigen Gebete für eine sofortige Lösung, dem Erleben einer größeren und besseren Lösung in die Quere. Manchmal betteln wir Gott an um eine sofortige körperliche Heilung, obwohl er uns zuerst befähigen will, eine wichtigere emotionale Heilung zu erfahren. Manchmal betteln wir Gott um einen bestimmten Job an, obwohl er eine ganz neue Karriere für uns eröffnen will. Manchmal verlangen wir, dass Gott macht, dass sie oder er sich in uns verliebt, obwohl er jemand viel Besseres im Sinn hatte. Vollständige Konzentration auf die unmittelbare Lösung kann Gott daran hindern, uns die größte Lösung zu geben. Wir sind so sehr auf die Oberfläche des Beckens fixiert, dass wir nicht bemerken, dass der größte Heiler aller Zeiten seine Hand nach uns ausstreckt. Schau dir zuerst Jesus an. Das musste der Gelähmte auch tun. Setz deinen Glauben an der richtigen Stelle ein. Beginne eine Beziehung zu ihm. Dann kann er dich von der Seitenlinie wegführen. Er kann dich wieder zu einem Teil seines reichhaltigen Lebens machen. Er kann dich wieder ins Rennen bringen. Hört zu, wie Paulus das Rennen des Lebens in Hebräer 12, Vers 1 und 2 beschreibt. Lasst uns mit Ausdauer den Lauf laufen, der vor uns liegt, indem wir auf Jesus schauen, den Urheber und Vollender unseres Glaubens. Wie kommen wir von den Seitenlinien ins Rennen? Indem wir zuerst auf Jesus schauen. Indem wir zuerst unsere Augen auf Jesus richten. Der Blick auf Jesus schafft Glauben. Es schafft Vertrauen. Es schafft Zuversicht. Aber es gibt noch eine zweite Sache, die dieser Mann tun musste. Es gibt eine zweite Sache, die wir alle tun müssen, um aus dem Abseits zu kommen. Dieser Mann hörte auf Jesus. Er trat in einen Dialog mit diesem Fremden und beugte sich über ihn. Er hörte eine Frage: Willst du gesund werden? Und er hörte auf den Befehl: Steh auf, nimm dein Bett und geh. Nachdem wir geschaut haben, müssen wir auch zuhören. Nachdem wir unsere Augen auf das Objekt unseres Glaubens, auf Jesus gerichtet haben, müssen wir ihm zuhören, wenn er spricht. Und wir müssen regelmäßig zuhören. Aber wie? Wie können wir zuhören? Indem wir Zeit im Gebet verbringen und im Studium der Bibel. So kommunizieren wir mit Christus. Und so kommuniziert er mit uns. Hör dir an, wie die Bibel es darstellt. In Jesaja 50, Vers 4 und 5 beschreibt unser Herr die Beziehung. Er sagt, er erweckt mich morgen für morgen. Er weckt mein Ohr zum Hören wie Jünger. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich war nicht ungehorsam, noch habe ich mich abgewendet. Wie hören wir wie Jünger von morgen zu morgen? Indem wir auf das Wort Gottes hören. Aber seine Weisheit und Ermutigung zu uns sprechen zu lassen, braucht Zeit. Es erfordert persönlicher Einsatz. Aber die Erfahrung, dass Gott zu dir spricht, ist jede Investition wert. Wie kommt man aus dem Abseits? Erst auf Jesus schauen, dann auf Jesus hören. Genau das hat der Mann am Teich getan. Und schließlich tat er noch etwas. Er begann, in Jesus zu leben. Als Jesus ihm befahl, aufzustehen, was tat er da? Er stand auf. Die Kraft Gottes in diesem Mann ermöglichte es ihm, aufzustehen. Als Jesus ihm befahl, er solle seine Matte aufheben, was tat er dann? Er nahm sie hoch. Er ging mit der Matte unter seinem Arm weg von diesem Ort der Verzweiflung und Krankheit. Er reagierte auf Jesus. Er lebte in Jesus. Das ist das Dritte, was wir tun müssen, um aus dem Abseits zu kommen. In Jesus leben. Hör dir an, was Paulus uns in Römer 6, Vers 11 sagt. Haltet euch für tot der Sünde, aber lebendig für Gott in Christus Jesus. Tot für die Sünde, lebendig für Gott. Der Gelähmte wandte sich völlig von seinem alten Leben ab. Er wollte nicht mehr am Teich von Bethesda herumhängen. Er wollte nicht mehr dort bleiben. Zu viele schlechte Erinnerungen. Zu viele lange Stunden des Elends. Jede Faser in seinem Körper reagierte auf den Befehl, aufzustehen und zu gehen. Es war berauschend. Wir müssen auf Jesus schauen. Wir müssen auf Jesus hören. Und wir müssen in Jesus leben. Wir müssen von ganzem Herzen auf das reagieren, was er uns sagt. Wir müssen unser Leben auf seine Lehre gründen. So kommen wir aus dem Abseits heraus. So steigen wir in das Rennen des Lebens ein. Du magst dich gelähmt fühlen durch Kräfte, die viel größer sind als man selbst. Vielleicht fühlst du dich hilflos inmitten deines persönlichen Sturms. Aber Jesus sagt, ich kann dich von der Seitenlinie retten und ich kann mehr tun. Freund, schau jetzt auf. Fang an, in die richtige Richtung zu schauen. Schau tief in das Gesicht von Jesus. Er kann alle deine Narben nehmen und sie in Sterne verwandeln. Er kann deine Tragödien nehmen und kann sie in Triumphe verwandeln. Er kann deine zerbrochenen Träume, deine enttäuschten Hoffnungen und deine Enttäuschungen nehmen und Gott kann sie umwandeln. Er kann etwas Schönes in deinem Leben machen. Schau auf Jesus. Das ist der erste Schritt aus dem Abseits heraus. Freund, hör jetzt auf Jesus. Hör auf ihn, der dir sagt, wie wichtig du bist. Hör ihm zu, wie er dir sagt, wie viel du ihm bedeutest. Und Freunde, streckt jetzt gleich durch den Glauben die Hand nach ihm aus. Sagt im Glauben zu ihm, Herr, ich glaube, dass du aus dem Scherbenhaufen meines Lebens etwas aufbaust und dass du mich aus dem Abseits retten kannst. Warum strecken wir nicht die Hand nach ihm aus jetzt, während wir beten? Lieber himmlischer Vater, wir sind so dankbar, dass du uns aus dem Abseits retten kannst. Wir sind es leid, das Leben an uns vorbeirauschen zu sehen. Wir sind es leid, gelähmt von den Unglücken zu sein. Bitte hilf uns, unseren Glauben in den großen Arzt zu investieren. Befähige uns jetzt, deinem Befehl zu gehorchen, aufzustehen, unsere Matten zu nehmen und zu gehen. Wir geben dir die Erlaubnis, mit der Arbeit zu beginnen, deinen Willen in unserem Leben zu tun, um die ersten Pinselstriche zu machen, die zu einem Meisterwerk führen werden. Wir beten dies im Namen von Jesus, unseres Erlösers. Amen. Wenn dir die heutige Reise zum Teich von Bethesda in Jerusalem und unsere Betrachtungen über die Macht Jesu, Leben zu verändern und Frieden und Glück zu bringen, gefallen hat, dann besuche uns nächste Woche wieder, wenn wir eine weitere Reise des Lebens teilen. Bis dahin, denk an das endgültige Ziel der Reise des Lebens. Nun, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, und Gott wird abwischen jede Träne von ihren Augen. Es wird kein Tod mehr geben, noch Leid, noch Geschrei. Es wird kein Schmerz mehr geben, denn die früheren Dinge sind vergangen.